Seenotrettung. Außenministertreffen in Brüssel will Umgang mit Migranten regeln. Kritik an Bertelsmann-Studie. Sollen kleine Krankenhäuser wirklich schließen? Und Bilanz nach einem Monat. Wie gefährlich sind die E-Roller wirklich?
Besser informiert. Aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break.
Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Montag, der 15. Juli 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinnow. Die EU-Außenminister sprechen heute in Brüssel über den Umgang mit Migranten, die im Mittelmeer aus Seenot gerettet werden. Italiens Außenminister Milanesi hat angekündigt, dass er dazu neue Lösungsvorschläge vorlegen will. Deutschland wird von Europastaatsminister Michael Roth vertreten. Außenminister Heiko Maas ist im Urlaub. Unsere Antenne Bayern-Korrespondentin Sarah Gesade berichtet für uns vor Ort aus Brüssel. Sarah, seit Jahren gibt's ja in der EU Streit bei diesem Thema. Warum können die EU-Länder sich eigentlich nicht einigen?
Ja, weil die Interessen der EU-Länder da zum Teil sehr weit auseinandergehen. Italien ist zum Beispiel das Land in der EU, in dem die meisten Bootsflüchtlinge ankommen. Das liegt einfach an der Lage des Landes. Und nach den bisherigen Regelungen muss sich Italien dann auch selbst um diese Flüchtlinge kümmern. Die Regierung in Rom fordert schon länger Unterstützung von den anderen EU-Mitgliedern. Sie will, dass die Flüchtlinge fair auf alle EU-Staaten verteilt werden. Dagegen wehren sich aber Länder wie Polen und Ungarn. Die wollen sich lieber abschotten. Und deswegen mussten sie sich hier in Brüssel auch schon öfter den Vorwurf gefallen lassen, dass sie sich selbst überhaupt nicht solidarisch zeigen mit anderen EU-Mitgliedern, obwohl sie selbst von der Solidarität innerhalb der EU profitieren. Ungarn und Polen gehören nämlich zu den größten Empfängern von EU-Fördergeldern.
Jetzt hat ja Italien vorgeschlagen, dass die EU in friedlichen Nachbarländern von Krisenstaaten Büros einrichtet, in denen Menschen Asylanträge stellen können. Was sagen denn die anderen Länder dazu?
Naja, die Bundesregierung reagiert zurückhaltend auf den Vorschlag. Europastaatsminister Roth sagt:
Ich habe nur den Eindruck, dass uns jetzt Lösungsvorschläge, die nicht sofort greifen können, nicht substanziell weiterbringen.
Also der Vorschlag Italien sieht ja so aus, dass außerhalb der EU im Grunde entschieden wird, wer asylberechtigt ist. Und dann sollen diese Flüchtlinge mit dem Flugzeug in die EU gebracht und dann hier verteilt werden. Über ähnliche Ideen wurde schon diskutiert, aber Polen und Ungarn wehren sich gegen einen Verteilungsmechanismus. Und man hat auch bisher keine Drittstaaten gefunden, die in die Richtung zusammenarbeiten wollten.
Und Außenminister Maas hatte ja schon vor dem Treffen eine Koalition von hilfsbereiten Ländern gefordert. Ist das heute auch nochmal ein Thema?
Ja, schon. Europastaatsminister Roth sagt, es muss jetzt sofort was passieren, damit es nicht zu noch weiteren schlimmen Situationen auf dem Mittelmeer kommt. Länder wie Italien und Malta müssen einen sicheren Hafen zur Verfügung stellen für Rettungsschiffe. Aber gleichzeitig müssen sie dann natürlich auch wissen, dass sie dann mit den Flüchtlingen nicht alleine gelassen werden.
Alle Staaten, die zur Solidarität bereit sind, und das sind ja doch eine Reihe von EU-Mitgliedstaaten, müssen sich jetzt rasch zusammenfinden, dass wir zu einer menschlichen Lösung kommen.
Also wenn nicht alle an einem Strang ziehen, dann sollen das wenigstens die tun, die sich eben doch einig sind. Das ist so der Gedanke.
Und Sarah, du beobachtest ja seit Jahren schon entsprechende Gipfel zu diesem Thema. Hast du das Gefühl, dass sich da mal irgendwas seit 2015 getan hat?
Naja, es gibt zum Beispiel das Flüchtlingsabkommen mit der Türkei. Das hat schon Wirkung gezeigt, ist aber auch sehr umstritten. Und grundsätzlich ist das Thema Asyl und Migration eben auch einfach eins der Themen, wo es sehr schwierig ist, für die EU Lösungen zu finden, weil die Interessen der EU-Länder da zum Teil sehr weit auseinandergehen. Die Länder, wo Flüchtlinge alle ankommen, Italien und Malta zum Beispiel, die wollen Hilfe von den anderen. Andere EU-Länder, die von der Belastung so gut wie nichts abbekommen und auch keine Verantwortung wahrnehmen wollen, wie jetzt eben Ungarn und Polen, die sagen eben einfach, wir wollen damit gar nichts zu tun haben, wir schotten uns hier lieber einfach ab. Und so kann natürlich dann auch keine Lösung gefunden werden. Das ist bei anderen Themen, Verteidigung und Sicherheit zum Beispiel, sehr viel einfacher.
Heute soll es also vielleicht endlich eine Lösung im Streit um die Seenotrettung von Migranten im Mittelmeer geben. Für uns aus Berlin berichtet Antenne Bayern-Reporter Uli Reitinger. Uli, wie schätzt du denn die aktuelle Lage ein?
Also Italien ist es vor allem wichtig, dass das Land nicht die gesamte Last übernehmen muss. Also so ein Deal wie, lass doch erstmal alle in Lampedusa ankommen und dann schauen wir mal, wie wir die Flüchtlinge verteilen. Auf so einen Deal, da wird sich Italien nicht mehr einlassen. Ich denke, Milanesi wird sagen, wir wollen verbindliche Zusagen von EU-Mitgliedstaaten, dass ihr die Flüchtlinge, die bei uns ankommen, direkt aufnehmt. Wenn es die nicht gibt, dann lassen wir unsere Häfen dicht.
Ja gut, aber so wie es bislang läuft, so kann es ja nicht weitergehen.
Nee, da hast du recht. Im Moment, da sammeln die privaten Rettungsorganisationen wie Sea-Watch die Flüchtlinge im Mittelmeer auf und die müssen dann Tage, manchmal wochenlang warten, bis sie irgendwo anlegen dürfen. Italien und Malta haben ihre Häfen halt dicht gemacht. Es müssen sich also in jedem Einzelfall erst EU-Länder finden, die sich bereit erklären, die Menschen aufzunehmen. Dann lassen Malta und Italien die Schiffe anlegen. Viele fordern, die Flüchtlinge nicht an der europäischen Seite anlegen zu lassen, sondern direkt nach Libyen zu bringen, wieder zurück. Aber da herrscht Bürgerkrieg. Die Situation in den Lagern dort ist schrecklich. Eine Idee könnte sein, dass in Afrika, vielleicht in Tunesien oder in anderen Nachbarländern von Libyen, vernünftige Auffanglager errichtet werden, unter EU-Führung, mit EU-Personal, dass die Flüchtlinge schon da ihren Asylantrag stellen können und auch da also auf afrikanischer Seite direkt entschieden wird.
Ja, und wie du schon sagst, hat sich Außenminister Heiko Maas für eine Vorreiterrolle Deutschlands und anderer aufnahmewilliger Staaten ausgesprochen. Deutschland sei bereit zu garantieren, immer ein festes Kontingent an Geretteten zu übernehmen. Die deutschen Hilfsorganisationen Sea-Watch und The Sea-Eye begrüßen das natürlich. Es gäbe aber noch viel zu besprechen, meint Sea-Watch-Sprecher Ruben Neugebauer.
Was jetzt natürlich super wichtig ist, ist auch zu schauen, dass diesem Angebot dann auch tatsächlich Taten folgen, also dass es tatsächlich zu einer Aufnahme kommt. Da spielen auch noch weitere Faktoren eine Rolle. Es ist zum Beispiel super wichtig, dass es eben bedingungslos ist.
Zum Stichwort Seenotrettung denken natürlich viele an die Sea-Watch-Kapitänin Carola Rakete. Medien berichten bereits, dass die Staatsanwaltschaft in Italien Berufung gegen die Freilassung von Rakete erheben will. Sie steht ja seit Wochen in den Schlagzeilen, weil sie Ende Juni das Rettungsschiff der deutschen Hilfsorganisation Sea-Watch mit Migranten an Bord unerlaubt nach Italien gefahren hat. Gegen die 31-Jährige aus Niedersachsen wird nun in Italien unter anderem wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung ermittelt. Sie selbst zieht in ihrer vorübergehenden Festnahme auch positive Folgen. Durch die große Aufmerksamkeit für ihren Fall seien andere Rettungen von Hilfsorganisationen schneller gelöst worden, sagt die 31-Jährige.
Daraufhin hat sich jetzt bei der aktuellen Rettung durch die Alan Kurdi, ein Schiff, das von CI betrieben wird, gleich eine zügige Lösung gefunden. Und zwar konnten die Geflüchteten auf ein maltesisches Schiff transportiert werden und dann nach Malta gebracht werden, von wo sie in den nächsten Tagen in andere europäische Staaten umverteilt werden sollen.
Und für die Zukunft zieht Rakete noch einen verschärften Flüchtlingskonflikt. Sie selbst warten noch auf die nächste Anhörung, um dann schnellstmöglich wieder in See stechen zu können.
Im Moment warten wir auf die zweite Anhörung, die leider um 10 Tage verschoben wurde. Nach dieser Anhörung hoffen wir, dass das Schiff möglichst bald freikommt und wir sehr bald wieder auf Missionen rausfahren können. Kurzfristig hoffen wir, dass es genug politischen Druck geben wird, um die Kriminalisierung gegen die Seenotretter zu beenden, sodass wir endlich mit unseren Schiffen wieder uns auf das konzentrieren können, was wir eigentlich machen wollen, nämlich Menschenleben retten.
Rakete fordert zudem eine Aufnahme von Klimaflüchtlingen. Das sei auch Europas Verantwortung, sagte sie der Bild-Zeitung. Sie ruft die EU klar zum Handeln auf und fordert schnelle und effiziente Änderungen in der aktuellen Flüchtlingsstrategie.
Grundsätzlich hoffen wir, dass die EU ihre Strategie zur Flüchtlingspolitik ändert, dass es nicht mehr notwendig sein wird, dass Menschen auf diesen seeuntauglichen Booten versuchen, das Mittelmeer zu überqueren, sondern dass es legale Fluchtwege geben wird. Die südeuropäischen Staaten können nicht alle Menschen aufnehmen ohne die Hilfe der anderen europäischen Staaten. Deshalb fordern wir, dass die Bootsflüchtlinge, die in Europa ankommen, solidarisch verteilt werden. Da das natürlich schwierig ist und die Europäische Kommission schon seit über einem Jahr erfolglos nach einer Lösung dafür sucht, wären wir für den Moment auch damit zufrieden, wenn die Staaten, die aufnehmen möchten, so zum Beispiel auch Deutschland mit den solidarischen Städten, diese Flüchtlinge unkompliziert und zeitnah von den Seenotrettungsschiffen aufnehmen.
Eine brandneue Studie der Bertelsmann Stiftung löst Streit in der deutschen Gesundheitspolitik aus. Laut der Stiftung gibt es in Deutschland zu viele kleine Krankenhäuser. Darunter leidet die Versorgung der Patienten, heißt es in einer heute veröffentlichten Untersuchung. Es wird vorgeschlagen, jedes zweite Krankenhaus in Deutschland zu schließen und die verbleibenden zu Großkliniken auszubauen. Viele Komplikationen und Todesfälle ließen sich demnach vermeiden, wenn die Zahl der Krankenhäuser von derzeit knapp 1.000 2400 auf unter 600 Kliniken reduziert werde. David Riemer aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion. Das klingt erstmal ja irgendwie unlogisch. Weniger Krankenhäuser und gleichzeitig eine höhere Versorgungsqualität.
Hä, wie kann das denn sein? Genauso habe ich nämlich zuerst auch reagiert, als ich das gehört habe. Jetzt aber, wo ich mich mit der Studie näher beschäftigt habe, macht das Ganze dann doch schon irgendwie Sinn. Denn im Moment ist es laut Studienmacher so, dass kleine Krankenhäuser häufig nicht über die nötige Ausstattung und Erfahrung verfügen, um lebensbedrohliche Notfälle wie einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall angemessen behandeln zu können. Deshalb schlagen die Experten vor, Ärzte, Pflegepersonal, aber auch medizinische Geräte in weniger Kliniken zu bündeln.
Jan Böcken von der Bertelsmann Stiftung sagt, kompetente und schnelle Versorgung geht vor.
Es muss das oberste Gebot sein, dass alle Patienten immer überall sicher versorgt werden. Dass ein Patient, wenn er ans Krankenhaus kommt, auch sicher sein kann, dass ein Facharzt in der Abteilung da ist und nicht irgendwo in Rufbereitschaft, sondern dass er im Haus ist und sich auch um den Patienten kümmern kann. Und das geht tatsächlich nur, wenn wir das knappe Personal auf weniger Häuser zusammenziehen, dass diese Sicherheit für die Patienten wieder da ist.
Das würde ja aber auch bedeuten, dass man unter Umständen länger fahren muss, um zu einem Krankenhaus zu kommen.
Das stimmt, unterm Strich wäre das dann aber offenbar viel, viel effektiver. Das würde sich nämlich laut der Studie vor allem in der Notfallversorgung und auch bei längerfristig geplanten Operationen positiv bemerkbar machen. Begründung: nur in ausreichend großen Kliniken können etwa Facharztstellen rund um die Uhr besetzt werden. Oder auch Computertomographen oder andere wichtige Geräte könnten dann in allen Kliniken bereitstehen. Das klingt logisch und würde am Ende möglicherweise mehr Leben retten als bisher.
Ja, und die Studienmacher kritisieren noch viel mehr.
Ja, absolut. Die Wissenschaftler sind nämlich der Meinung, dass in Deutschland im Moment zu viele Menschen ins Krankenhaus kommen. Etwa 5 Millionen Patienten pro Jahr könnten nämlich genauso gut ambulant behandelt oder auch operiert werden. Die Zahl der Krankenhausfälle ließe sich so bis zum Jahr 2030 auf etwa 14 Millionen im Jahr senken.
Danke, David. Unsere Antenne Bayern-Korrespondentin Manja Borchert berichtet für uns aus Berlin. Manja, was sagt denn Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zu dieser Studie?
Er hat sich dazu noch nicht geäußert, aber man kann sagen, diese Studie widerspricht schon teilweise den Plänen des Gesundheitsministers. Er will Krankenhäuser im ländlichen Raum finanziell unterstützen, damit sie überleben können. Nächstes Jahr sollen 120 Kliniken in Deutschland extra Geld bekommen, 400.000 Euro pro Klinik. Spahn sagt, eine schnell erreichbare Versorgung im Notfall ist den Menschen wichtig. Wörtlich sagt er, ein Krankenhaus vor Ort ist für viele Bürger ein Stück Heimat.
Die Deutsche Krankenhausgesellschaft übt natürlich jetzt heftige Kritik an der Bertelsmann-Studie. Nach Ansicht der Deutschen Krankenhausgesellschaft würde es die medizinische Versorgung nicht verbessern, wenn man tatsächlich jedes zweite Krankenhaus in Deutschland schließen würde. Selbst wenn man gleichzeitig die verbleibenden zu Großkliniken ausbauen würde. Georg Baum von der Deutschen Krankenhausgesellschaft widerspricht also der aktuellen Studie entschieden.
Der beste Qualitätsmaßstab ist Zugang zu Versorgung, dass mir schnell geholfen werden kann. Und jedes Krankenhaus ist ein Kompetenzteam in medizinischen Fragen, sodass die erste Einschätzung, weniger Versorgungsmöglichkeiten soll bessere Qualität bringen, falsch ist.
Seiner Ansicht nach geht es in den kleinen Krankenhäusern eher selten um einen Fachkräftemangel.
Wir haben den einfachen Unfall am Fußballplatz. Wir haben die vielen inneren Erkrankungen, die dem altersmedizinischen Komplex zugeordnet werden. Das sind alles Fälle, Lungenentzündung, Grippepatienten. Da brauche ich keine Spezialisierung.
Auch das Pflegepersonal wird laut Baum nicht entlastet, wenn man die Kliniken zusammenlegt.
Dass die Belastung zum Beispiel des Pflegepersonals nicht dadurch kleiner wird, dass ich Großkliniken habe. Entscheidend ist, wie viel Kranke müssen von wie viel Pflegepersonal und ärztlichem Personal versorgt werden. Und durch Großkliniken wird die Zahl der zu versorgenden Menschen nicht kleiner.
Und auch Bayerns Staatsministerin für Gesundheit und Pflege Melanie Hummel will fachkundige Versorgung im ganzen Freistaat gewährleisten.
Wir wollen eine flächendeckende Versorgung. Deswegen unterstützen wir auch die Krankenhäuser vor Ort, wenn sie eben umbauen wollen, wenn sie sanieren müssen, und unterstützen das als Freistaat Bayern mit jährlich etwa 643 Millionen Euro zusammen mit den Kommunen. Und das wollen wir auch gerne in Zukunft tun.
Staatsministerin Hummel sieht auch in kleinen Krankenhäusern Potenzial.
Bei den kleinen Krankenhäusern ist es vor allem auch so, dass die durchaus auch wirtschaftlich betrieben werden können, weil es kommt eher darauf an, welche Abteilungen habe ich und zersplitter ich mich und mache alles ein bisschen oder konzentriere ich mich auf spezielle Fachrichtungen, und dann können auch kleine Standorte sehr wohl wirtschaftlich und auch mit sehr Qualität betrieben werden.
Sie sind klein, schnell, praktisch und stehen in großen Städten an unglaublich vielen Straßenecken herum. Mit Strom betriebene Tretroller sind mittlerweile in mindestens 14 Städten zugelassen. Heute vor einem Monat gingen sie dann offiziell erstmals auf Deutschlands Straßen. Und wie kommen sie an? Was sagen die Verbraucher?
Ich werde mit dem Fahrrad nach wie vor unterwegs sein und nicht mit dem Tretroller.
Im Moment, wo ich die Möglichkeit hatte, die Teile zu nutzen, nachdem ich die App runtergeladen habe, habe ich das sofort gemacht. Also ich bin echt zufrieden.
Meiner steht um die Ecke. Ich habe mir gleich einen reserviert hier um die Ecke und fahre jetzt zur Arbeit wieder.
Ich habe mein eigenes Fahrrad, benutze manchmal die großen Elektroroller. Auf den Scootern war ich noch nicht unterwegs, aber ich würde es auch mal ausprobieren.
Ich nehme jetzt meinen Scooter und gehe ganz schnell zu dem Ort, wo ich hin muss. Das ist auch direkt da vorne und wir haben es leider etwas eilig. Deswegen müssen wir jetzt auch los.
Thomas Bremser aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion hat eine erste Bilanz. Thomas, schauen wir erstmal auf das Positive. Was ist denn der Vorteil von diesen E-Tretrollern?
Ja, sie sind natürlich praktisch. Wenn ich jetzt zum Beispiel kurze Strecken zurücklegen muss, von der Haustür zur Bahnstation, mal eben mit dem Roller. Dafür ist es eigentlich ja auch gedacht. Nur in Großstädten, da stehen die meisten Roller im Zentrum rum, eben nicht in den Außenbezirken, wo der Bus jetzt nicht so oft fährt oder es kaum Haltestellen gibt.
Also die Probleme scheinen zu überwiegen.
Ja, weil, glaube ich, auch die wenigsten wissen, wie genau ich jetzt mit dem Roller fahre und welche Regeln es überhaupt gibt. Verkehrsexperten raten deshalb, am besten erstmal im Park ausprobieren oder einem leeren Parkplatz, um ein Gefühl zu bekommen, wie ich bremse und lenke. Es hat ja auch schon viele Unfälle gegeben, teilweise schwere.
Was sind denn die Regeln? Auf was muss ich denn achten?
Also ich darf nur auf Radwegen fahren, wenn es keine gibt, dann auf der Straße, aber eben nicht auf dem Gehweg, was viele machen. Dann darf ich nur alleine fahren, nicht zu zweit und auch erst ab 14 Jahren. Auch da halten sich nicht immer alle dran. Und wichtig, beim Tretroller gelten die gleichen Promillegrenzen wie beim Auto. Wer betrunken fährt und erwischt wird, der ist den Führerschein los.
In anderen Ländern hat die Politik ja schon reagiert. Kann es sein, dass bei uns auch noch nachgebessert wird?
Ja, ich denke schon. Ein Problem ist ja auch, dass ich die Dinger quasi überall abstellen kann und die teilweise mitten auf dem Gehweg stehen. In anderen Ländern gibt's da spezielle Stationen mittlerweile, wo ich sie abstellen muss. Das wird auch hier kommen und auch über eine Helmpflicht wird diskutiert. Auch die könnte noch kommen.
Es gab ja im ersten Monat schon einige kuriose Vorfälle mit E-Scootern. Was ist schon passiert? Was hast du alles gefunden?
Ja, da fällt mir spontan der Fahrer ein, der bei Mönchengladbach über die Autobahn gebrettert ist, weil sein Navi ihn dahergeführt hat. Nach ein paar Kilometern war die Fahrt dann beendet, die Polizei hat ihn in Empfang genommen. Und es gibt ja fast täglich Berichte über Unfälle, teils mit schweren Kopfverletzungen. Versteht, einige sind schon nach einem Monat richtig genervt.
Die Roller, die Leute denken, die haben die Freiheit gepachtet, fahren kreuz und quer und rücksichtslos.
Die Verkehrsexperten beobachten die Lage natürlich weiter, sagen aber auch, im Moment gibt's ja noch diesen Boom, weil die Dinger neu sind. Wenn der mal abflaut, dann wird sicher auch wieder etwas ruhiger zugehen auf den Straßen und auf Radwegen.
Der neue Trend bringt die Deutschen ab sofort also anders voran. Umweltfreundlich, aber vielleicht auch unsicherer. Wir sprechen deshalb auch mit Christian Kellner. Er ist der Hauptgeschäftsführer des Verkehrssicherheitsrats. Herr Kellner, erstmal generell gefragt, wie fällt Ihre Monatsbilanz aus?
Ja, wir sind besorgt. Also das, was wir befürchtet haben, scheint einzutreten. Das bedeutet, dass diese moderne Mobilitätsform auch ihre Tücken hat und ihre Schattenseiten. Und wir haben den Eindruck, dass viele E-Scooter-Fahrer eigentlich gar nicht genau wissen, worauf sie sich da einlassen und wie sie sich verhalten sollten.
Und was ist denn aus Ihrer Sicht das Gefährlichste an den E-Tretrollern?
Ja, besonders gefährlich ist, dass man sehr schnell stürzen kann. Also ein Schlagloch beispielsweise, eine Unebenheit, ein Kopfsteinpflaster, das kann schon schwierig sein, weil die Räder relativ kleine Durchmesser haben.
Der E-Scooter soll ja eigentlich auf Radwegen fahren, die es aber vor allem in Großstädten nicht immer gibt. Das ist doch auch ein Problem.
Das ist natürlich ein Problem, vor allem dann, wie gesagt, wie Sie schon sagen, wenn es die nicht gibt oder wenn sie sehr eng sind. Also wenn sie sehr eng sind, klar kann es zu Kollisionen kommen, denn man kann ja mit dem E-Roller bis zu 20 Stundenkilometer fahren. Und wenn es die nicht gibt, müssen sie auf der Fahrbahn fahren und da kann es einem dann manchmal schon auch Himmelangst werden. Also da haben wir schon sehr schwierige Situationen beobachtet, da kann es manchmal sehr eng zugehen, wenn schneller Lieferverkehr unterwegs ist oder wenn es einfach eine sehr belebte Straße ist. Das ist nicht ungefährlich und eigentlich muss man sich überlegen, ob man sich in diese Gefahr begeben möchte.
Die ersten Experten fordern ja auch bereits eine Helmpflicht, Sie auch?
Ja, unbedingt. Also wir haben, es gibt ja Daten auch aus anderen Ländern, wo die E-Roller schon länger unterwegs sind. In Texas zum Beispiel, da hat man festgestellt, dass bei nahezu 50% der Unfälle Kopfverletzungen die Folge waren. Und dazu ist ja der Kopf nun wirklich zu schade, um für so einen Spaß quasi einen dauerhaften Schaden zu bekommen. Also Helm auf jeden Fall. Und was ganz wichtig ist, was viele überhaupt nicht wissen, auf keinen Fall mit Alkohol fahren.
Das darf man schließlich auch als Radfahrer nicht. Ist das generell das Problem, dass viele den Tretroller als Spaßfahrzeug sehen und nicht als normales Verkehrsmittel und darum ja auch angetrunken fahren oder zu zweit?
Ich glaube auch, weil es einfach so klein ist und so nett ist und Sie sagten schon, viele fahren auch zu zweit, das habe ich auch schon öfter gesehen, da ist wahrscheinlich so dieses Titanic-Gefühl, der Kavalier, der quasi die Dame vor sich hat. Das ist ja auch nicht ganz billig, einen E-Roller zu nutzen. Das bedeutet, wenn man dann so nicht so viel Geld in der Tasche hat, vielleicht Student, Studentin ist, dann zu zweit zu fahren, da spart man sich Geld und hat den Fahrtwind quasi gemeinsam. Also so vom Spaßerlebnis kann ich mir das total nett und gut vorstellen. Es ist nur einfach, wenn es im Straßenverkehr stattfindet, eine Höllengefahr.
Und diese Tretroller werden ja auch oft zu Tretminen, weil sie überall rumliegen. Was könnte denn da helfen?
Ja, es würde natürlich helfen, wenn man ein System hätte, das man in irgendwo abgeben muss. Also jetzt nicht bei jemandem, der da steht, das ist vom Personalaufwand natürlich nicht zu leisten. Aber wenn man ihn irgendwo einstöpseln könnte an der Ladestation, sowas gibt es in Miami beispielsweise, da muss man sie zurückbringen und solange man das nicht getan hat, zahlt man dafür. Quasi so ein bisschen wie beim Einkaufswagen mit dem Chip. Seitdem es die gibt, ist ja da auch mehr Ordnung drin. So ein System würde sicherlich helfen. Da können sich Städte und auch Verleiher noch einiges einfallen lassen, damit das keine Störfaktoren sind.
Die neuen Verkehrsmittel aus Sicht der Sicherheit also eher Fluch als Segen. Gibt es denn aber auch was Positives aus Ihrer Sicht?
Ja, das Positive ist natürlich schon der Spaß, der damit verbunden ist. Man muss sich daran gewöhnen. Jetzt fahren natürlich auch viele, weil sie neu sind. Es wird sehr viel darüber gesprochen, mit Recht, Gott sei Dank auch. Und da will es auch jeder ausprobieren und cool sein. Also für uns ist es im Moment ein bisschen mehr Fluch, gar keine Frage, aber wir wollen auch moderne Mobilität nicht verdammen, denn wir sagen ja schon, Mobilität muss ermöglicht werden und sie soll sicher verlaufen. Und mit der Sicherheit hapert es halt leider noch, weil die Aufklärung noch nicht gut genug ist und weil die Leute leider keinen Helm tragen oder viele keinen tragen. Das ist einfach fahrlässig.
Danke, Christian Kellner vom Verkehrssicherheitsrat. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Montag, den 15. Juli 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno.
Antenne Bayern. Besser informiert. Jeden Tag. Zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break. The Break gibt's auch morgen wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.